Fußball ist so eine Janusköpfe-Angelegenheit, die sich in der eine wie die andere Richtung instrumentalisieren lässt. Es gibt hässliche Seiten, also kann für nationalistische Kampagnen mobilisiert werden und auch offensichtlich für rassistische auch. Aber Fußball kann auch verbinden. Manchmal denke ich, dass der Fußball auch weiter ist als unsere Gesellschaft. Gerade wenn ich mal die Fußballmannschaft nehme. Ich habe Leute mit unterschiedlichen ethnischen, sozialen, religiösen Background drin. Ich habe Dummes und Schlaues drin. Und die sind alle auch noch Rivalen. Die rivalisieren ja auch noch um ihren Platz auf dem Feld. Und trotzdem funktioniert das alles irgendwie miteinander.
Was war, was wird? Der History Cast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 4. Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte. Folge 2. Fußball mit Vielfalt. Migration im Sport. Heiner Wember im Gespräch mit Dietrich Schulze-Marmeling.
Entscheidend ist auf dem Platz. Dieser Spruch des Dortmunder Stürmers und späteren Trainers Adi Preisler gilt für die gesamte Fußballgeschichte in Deutschland. Doch wer steht eigentlich auf dem Platz? Heute in den Riesenstadien, aber auch auf den holprigen Wiesen, wo vor dem Ersten Weltkrieg gekickt wurde. Auch damals galt schon, Migration hilft. Wer Trainer aus England anwarb, Spieler aus anderen Städten auslieh, zu spielen ins Ausland fuhr, der hatte auch Erfolg. Zum Beispiel der FC Bayern München. Was war da los in München im Jahr 1900, Herr Schulze-Marmeling, im Weinhaus Gisela?
Ja, da trafen sich einige Zugereiste, einer aus Berlin und einer auch aus Dortmund, darf man nicht vergessen. Die trafen sich, um einen Fußballverein zu gründen. Der Name Bayern täuscht dann auch so ein bisschen hinweg, weil es waren vor allem Preußen, die diesen Verein ins Leben riefen und keine Bayern.
11 Leute waren es, 11 Männer.
11 Leute waren es, die sich von den Turnern getrennt hatten, die als Fußballer eigenständig machen wollten. Die Turner sahen ja sehr skeptisch auf den Fußball, auf dieses englische Spiel, dieses fremde Spiel. Interessante Figur auch noch dabei. Im Vorfeld dieser Gründung ist Walter Bensemann, vielleicht der deutsche Fußballpionier, schlechthin aus Berlin stammt. Sohn eines jüdischen Bankiers, der in der Schweiz eine Privatschule besucht hatte, dort von englischen Schülern mit dem englischen Spiel infiziert wurde und dann den Ball nach Deutschland brachte und auch nach München brachte. Bensemann war an vielen Clubgründungen in Deutschland beteiligt, unter anderem auch an einem Vorläufer von Eintracht Frankfurt.
Diese 11, die wollten richtig was starten, die wollten den Fußball nach vorne bringen und haben zum Beispiel Trainer aus England abgeworben.
Ja, das ist richtig. Es wurde sehr schnell eine professionelle Angelegenheit bei den Bayern. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden ambitionierte Vereine hoffentlich von englischen Trainern oder auch schottischen Trainern trainiert, wobei die Schotten größeren Eindruck hinterlassen haben als die Engländer. Und dann nach dem Ersten Weltkrieg waren es dann vor allem Ungarn und Österreicher. Und bemerkenswert dabei im Falle von Bayern München, der Club engagierte damals 4 solcher Trainer, also bis 1933, es waren alles Männer mit einem jüdischen Background.
Eine Frage noch zu den englischen Trainern. Wieso wollten die unbedingt da raus? Waren die zu Hause nicht gefragt?
Genau so ist es. Also in England ging man davon aus, dass man keine Trainer benötigen würde. Und die Mannschaftsaufstellung wurde von einem Clubsekretär gemacht. Und also der Trainer hatte einen niedrigen Status dort. Und in Deutschland war es natürlich anders, weil man sah die Engländer als Mutterland an. Man sah englische Trainer als Lehrmeister an. Und man hoffte, durch die Verpflichtung dieser englischen Lehrmeister eben auch seinen eigenen Fußball zu verbessern. Und da ist gerade bei den ambitionierten Clubs eigentlich schon sehr früh eine internationale Orientierung bemerkenswert, dass diese Clubs sich auch dann sehr früh um Freundschaftsspiele, um Testspiele mit ausländischen Teams bemühten, auch immer im Sinne der Qualitätsverbesserung, von anderen Ländern lernen. So der Aspekt der Völkerverständigung hat damals auch eine große Rolle gespielt.
Man durfte ruhig verlieren, aber man wollte was lernen.
Exakt, ja.
So, jetzt will ich Sie aber erstmal vorstellen. Dietrich Schulze-Marmeling ist einer der führenden Fußballhistoriker in Deutschland. Er schrieb die Geschichte des FC Bayern München und die von Borussia Dortmund, Bücher zu Judentum und Fußball, zu Taktik und Trainern, Europa- und Weltmeisterschaften. Ich zitiere mal einen Buchanfang von Ihnen, Herr Schulze-Marmeling. Ohne Migration wäre der Fußball nie zu dem geworden, was er heute ist. Das globalste aller Sportspiele, vielleicht die Erfolgsstory des 20. Jahrhunderts schlechthin. Warum ist denn die Migration so wichtig für den Fußball?
Wenn wir schauen mal auf einige andere Clubs, stellen wir fest, dass viele der heute etablierten, renommierten Clubs von Migranten erstmal gegründet wurden, die sich durch den Fußball versucht haben, einen Platz in der neuen Gesellschaft, in dem Land ihrer Wahl zu sichern. Also Beispiel der FC Barcelona, vielleicht das berühmteste Beispiel, schlechthin gegründet von einem Schweizer. Das waren Kaufleute, Akademiker, Ingenieure etc.
Das war ein Akademikersport.
Richtig, richtig. Mit Arbeitersport beginnt in Deutschland ohnehin erst so richtig in Weimarer Jahren im Zuge der Einführung des 8-Stunden-Tages und Unterstützung. Öffentliche Unterstützung des Ausbaus von Sportstätten etc. Vorher ist das eigentlich ein ziemlich elitärer Sport. Also beim FC Bayern durfte man ja in Anfangsjahren nur mitkicken, wenn man das Abitur besaß.
Ach tatsächlich, ja, also das ist heute aber vorbei.
Naja, wobei die Zahl der Abiturienten in Deutschland unter den Profifußballern auch ziemlich hoch ist. Ich weiß, dass Marco Bode mal gesagt hat, weil der ehemalige Nationalspieler, als er die Zahlen gesehen hat, wir sind intelligenter als unser Publikum.
Also man migriert beim Fußball aber auch von Klasse zu Klasse. Also dass der Fußball auch verschiedene Gesellschaftsschichten miteinander verbindet.
Exakt, exakt. Das ist so, aber das beginnt eigentlich erst so im Zuge des Ersten Weltkriegs, nach dem Ersten Weltkrieg dann ganz stark. Ne? Wir haben dann eine zweite soziale Ausbreitung nochmal nach der WM 1990, wo es wieder neue Schichten erobert werden für den Fußball. Aber in Deutschland ist das relativ spät eigentlich im Vergleich mit England eigentlich relativ spät ein Arbeitersport geworden. Also in England war es viel früher ein Arbeitersport, schon in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts und in Deutschland eben eigentlich so richtig erst in der Weimarer Zeit, wo sich dann diese Arbeiterclubs wie Schalke 04 etablieren, auch in Konkurrenz zu den bürgerlichen Clubs wie FC Bayern München und so weiter treten.
Wieso gelang das denn nicht mit anderen Sportarten? Tennis, Golf, Völkerball? Warum ist Fußball ausgerechnet? Hat der das Potenzial? Ist das so ein billiger Sport auch oder woran liegt?
Ja, es ist ein billiger Sport. Ohne große Hilfsmittel kann man ihn spielen und überall spielen, das sicherlich. Dann hat die Migration sicherlich dabei eine Rolle gespielt, dass Leute, wenn sie ihr Land verließen, dieser Sport, der bei ihnen schon populär war, den Ball quasi mitnahmen und dann in anderen Ländern etablierten. Diese Schweizer Privatschulen waren sehr attraktiv und die brachten das Spiel mit dann in die Schweiz und die Schweiz fungierte dann als Drehscheibe zur Verbreitung des Spiels, vor allem im südeuropäischen Raum, aber bis hoch nach Paris und also Inter Mailand, der Name sagt das ja schon, internationale Mailand, war auch eine Gründung von Ausländern. Als sie erstmals italienischer Meister wurden, 1909, standen 9 Schweizer in der Elf drin.
Sport ist Sport? Oder war das damals in der Gründungsphase auch noch mehr? Was schwebte den Pionieren damals vor? War dieses Weinhaus Gisela in München auch eine Art Ort der Demokratiegeschichte? Oder war das einfach nur Sport ist Sport?
Nein, das Weinhaus Gisela lag ja näher von der Universität. Also der FC Bayern ist eine Geburt aus Schwabing und der Maxvorstadt. Das war eigentlich so die Heimat des FC Bayern. Das war einfach eine Gastronomie, wo man sich abends zum Trinken fand. Das war einfach ein Treffpunkt von Leuten, die während des Studiums nach München kamen und man kann sich das vorstellen, da gab es eben dann verschiedene Gastronomien, die besonders von Studenten aufgesucht wurden. Dazu gehörte eben dieses Weinhaus Gisela auch dann.
Ne? Die Haltung dahinter, die war bei Bensemann ja meines Erachtens wohl mehr. Ich zitiere ihn mal. Wird erst das gegenseitige Verständnis besser, die gegenseitige Achtung tiefer, dann wird auch der kleine Lederball im Rate der Völker als Friedenssymbol vorschweben. Das heißt, er wollte Spiele international gegen Frankreich.
Richtig, genau. Zu einer Zeitpunkt, wo es ja noch relativ verpönt war, der alte Erzfeind. Und Bensemann, der überzeugter Kosmopolit war, hat immer mit dem Fußball auch diesen Aspekt der Völkerfreundschaft verstanden. Weshalb bei einem DFB ja, wo es auch eine sehr starke deutsch-nationale Fraktion gab, sehr konservative Fraktion gab, immer auf Widerspruch stieß und man hat dann auch mehr oder weniger verklausuliert ihm sein Judentum vorgehalten. Ne? Juden sind bodenlos und nicht patriotisch und Vaterlandsverräter, Kosmopoliten und diese Geschichten. Also Bensemann ist sicherlich jemand, der damit auch eine politische und kulturelle Mission verbunden hat mit dem Fußball. Ob das für alle jetzt irgendwie galt, die sich damals im Restaurant Gisela getroffen haben, Weinhaus Gisela getroffen haben, weiß ich jetzt nicht, aber für Bensemann, Walter Bensemann galt das ganz bestimmt.
Auch Nicht-Fußball-Fans kennen den Kicker, die Zeitschrift, die gibt's ja heute noch. Die wurde von Bensemann in der Weimarer Republik begründet.
Die wurde von ihm gegründet, wurde dann auch zum Organ des Süddeutschen Verbandes. Es gab einen Gegenspieler im westdeutschen Raum mit Fußball und Leichtathletik von einem Menschen regiert, Guido von Mengden, der später auch noch Karriere in der NS-Zeit machte, der politisch komplett andere Ansichten war, als Bensemann ein sehr nationalistisches Verständnis von Fußball hatte.
Treu, deutsch und tüchtig, die 3T.
Genau, die 3T, das war aber, glaube ich, nicht von Mengden, sondern von seinem Kollegen Josef Klein, Funktionär im Westdeutschen Fußballverband. Das waren zwei Leute, die schon sehr früh der nationalsozialistischen Bewegung anhingen, also noch weit vor dem Datum ihrer Machtergreifung. Und insofern war dieser publizistische Streit, dieser publizistische Konkurrenz zwischen Kicker und Fußball und Leichtathletik auch eine stark politisch unterlegte.
Der Führer hat es nicht so mit dem Fußball gehabt. Ich habe jetzt gelesen bei Ihnen, dass er ein Spiel besucht hat, auch als erster Kanzler in der Kabine war.
Richtig, ja, ja.
36 während der Olympiade. Da galt es, Norwegen wegzuputzen. Die hat keiner ernst genommen und der Führer sah dann den Untergang Germaniens.
Ja, es ist in Deutschland ja so gewesen, dass der Profifußball erst sehr spät legalisiert wurde. Man hat auch diesen Profifußball mal als fremd betrachtet und der Fußball sollte reingehalten werden von kommerziellen Einflüssen. Man macht nicht Sport des Geldes wegen. Es gab sehr starke Amateurbestimmungen und 1934 war man bei der WM in Mussolini, Italien, ja überraschend Dritter geworden. Man dachte jetzt Olympia 36, Profis sind nicht zugelassen, da kommen wir groß raus. Und dann spielt man gegen Norwegen, verliert mit 2-0 im Berliner Poststadion. Und ich glaube, Goebbels war es, der später notiert hat, dass der Führer sehr verärgert das Stadion verlassen hat.
Er hat das Ende nicht miterlebt.
Also das Problem ist gerade mit dem Fußball. Deswegen setzen auch totalitäre Regime immer eigentlich eher auf diese Individualsportarten, wo der Erfolg sich besser planen lässt, als das im Fußball ist. Im Fußball spielt so viele Aspekte eine Rolle, die den Erfolg bedingen.
Der Sieg ist nicht sicher.
Es gibt unheimlich viel Zufälle in diesem Spiel. Und ich meine, er wird wieder gerade heute, kann man sagen, sehr stark strapaziert von Autokraten, von Diktatoren. Aber im Prinzip ist es ein Spiel, das doch relativ widerspenstig ist.
Diese Haltung, dieses Amateurbewusstsein, das zog sich auch in die Nachkriegszeit ganz extrem lange hinein. Die Vorstellung, da darf man kein Geld mit verdienen, das ist alles nur Kommerz, dass alles verpönt war, dass man mit Sport Geld verdient.
Ja, absolut, das war unsauber, das beschmutzte den Sport. Und im DFB gab es ja auch in 20er Jahren ganz skurrile Positionen, auch die das Zuschauen als unsportlich betrachteten. Weil diese Leute, die da nur hinkommen, um ein Event zu erleben, die bewegen sich ja nicht. Die tun ja nichts, machen ja nichts im Sinne der Körperertüchtigung. Clubs wie Bayern München, bei denen gab es schon Form von Professionalismus in 20er Jahren. Oder bei Schalke 04 natürlich auch in den 30er Jahren. Ich denke, dass Schalke 04 da so erfolgreich war, hing einfach damit zusammen. Die hatten auch das Backing der lokalen Schwerindustrie. Und dann gab es Scheinarbeitsplätze, also offiziell arbeiteten sie bei Küpersbuch oder Verzicher sowieso und in Wirklichkeit trainierten sie. Es gab hier so einen Amateurismus, der sehr stark ideologisch belegt war. Das war nach 1945 noch nicht zu Ende, sondern es hat eigentlich bis zur Einführung der Bundesliga
Das war erst 63. Das waren fast 20 Jahre nach dem
Krieg. Ja, und auch da natürlich begrenzt, Obergrenzen, 1200 D-Mark durften sie damals verdienen, weswegen viele auch damals im ersten Jahr Bundesliga gar nicht für den Professionalismus optiert haben, sondern sich offiziell haben weiter als Amateure führen lassen. Also da hatte Deutschland eine ziemlich verschrobene Haltung dazu. In Europa hatte sich damit auch ziemlich isoliert.
War auch nicht erfolgreich, außer 54.
Außer 54, die 11 Freunde. Sie haben damals in den 30er Jahren so ein System entwickelt, das die Nationalmannschaft über die Vereinsmannschaften stellte. Also diese Rivalität, die wir heute haben, Verein, Nationalmannschaft, die hat immer schon existiert, hat schon in 20 Jahren existiert. Das heißt, die Nationalspieler genossen schon gewisse Privilegien, wurden schon von der Arbeit freigestellt. Es gab unheimlich viel Kurse, Lehrgänge für die Nationalspieler. Das war so ein Modell. Man suchte einen deutschen Sonderweg, der ermöglichte, mit der Weltspitze festzuhalten, ohne diesen Professionalismus zu legalisieren. In Wirklichkeit war das natürlich auch eine Form von Professionalismus, nur die galt eben halt ausschließlich für die Nationalspieler. Und das letzte Mal, dass so ein Modell Erfolg zeitigte, oder eigentlich das einzige Mal, das war 1954. Aber danach war schon klar, nach dem Wunder von Bern, was eben auch ein Wunder war, dass...
Wunder heißt viel Glück in dem Fall.
Viel Glück natürlich auch in dem Spiel. Das war klar, dass das kann nicht so weitergehen. Und 58 kam dann teilweise schon schwierig in Schweden und 62 dann die große Pleite in Chile. Danach war jedem klar, wir müssen jetzt mal gegenüber den Nachbarn aufschließen, wenn man bedenkt, dass Österreich bereits 1924 den Professionalismus legalisiert hat.
Der Markt sucht sich ja seine Wege, die Migranten suchen auch die Wege, so wie die Trainer aus England weggingen vor dem Ersten Weltkrieg, gingen die Spieler aus Deutschland weg ins Lira-Paradies. Was war das denn?
Richtig, genau. In Italien wurden schon erhebliche Summen gezahlt den Spielern. In Italien war der Fußball schon sehr früh ein Volkssport in dem Sinne, dass er wirklich alle Schichten, auch die obersten Schichten der Gesellschaft mit einschloss. Und die Agnelli-Familie hat schon in 20er Jahren Juventus Turin massiv finanziell unterstützt, sich auch bemüht um Akteure aus Südamerika, die dann eingebürgert wurden, weil sie eben auf italienische Wurzeln verweisen konnten, also namentlich aus Argentinien. In Deutschland sind dann viele Akteure abgehauen nach Italien. Da konnten sie mit Fußballgeld verdienen. Deutschland war es noch gar nicht möglich, eben in sogenannten sogenannte Lira-Paradies.
Waren denn die Vereine, die italienischen, da noch erfolgreicher als die deutschen international?
Ja, auf internationaler Ebene, ja. Das hat auf deutscher Ebene ja sehr lange gedauert, bis man in den europäischen Wettbewerben wirklich reüssieren konnte. Die waren schon erfolgreicher. Und
also der bessere Fußball wurde in Italien gespielt?
Auf jeden Fall. Und der professionellere einfach, was die ganze Spielvorbereitung, Spielorganisation anbetraf. Und was auch bemerkenswert ist, was auch nochmal Unterschied zu Deutschland aufzeigt, ist, dass sich damals in Italien auch die Kulturschaffenden sehr früher für den Fußball interessiert haben als in Deutschland. Also die Nationalspieler, die dann nach Italien gegen die deutschen Spieler, die berichteten eben fasziniert davon, mit wem sie am Tisch gesessen hatten, mit Sophia Loren und mit irgendwelchen Industriekapitänen und Sängern und sonst ist alles, also in einem Milieu bewegten, das sich komplett von dem unterschied, was sie aus Deutschland kannten.
Aus der Tiefe des Raums.
Günter Netzer.
Günter Netzer, genau. Wo kommt das eigentlich her, aus der Tiefe des Raums?
Das ist von einem Faz-Journalisten, von Herrn Bohrer, geschrieben. Ein Artikel über Netzer aus der Tiefe des Raumes. Netzer kam aus der Tiefe des Raumes, ja.
Muss ja was dran gewesen sein.
Ja, war was dran, ja.
Der Netzer hatte eine ganz schlechte Presse, als er dann zu Real Madrid gewechselt ist, für viel Geld auch. Die Bild-Zeitung titelte Nationalelf kaputt. Die wurden Legionäre genannt, durften teilweise auch gar nicht spielen. Das war so eine Art Vaterlandsverrat.
Ja, es ging beim DFB immer hin und her. Mal durften sie nicht spielen, hat man 66 durften sie spielen bei der WM, 74 aber zeitweise durften sie auch wieder nicht spielen. Oder es wurde ihnen gedroht, wenn ihr jetzt vor der WM ins Ausland geht, dann ja, seid ihr weg, könnt ihr es vergessen mit der WM.
Selbst Beckenbauer durfte einmal nicht mitspielen.
Beckenbauer 78, aber Cosmos New York und Bertie Vogts und Schön haben sich damals sehr darum bemüht, dass DFB-Präsident Neuberger mal alle fünf gerade lässt und diesen Vaterlandsverräter da mitspielen ist. Das Problem war, dass Franz Beckenbauer nicht dabei war, 78. Das war eine ziemliche Pleite, diese WM. Man hat ernsthaft geglaubt, dass man damit die Abwanderung von Spielern im Ausland verhindern könnte. Das war natürlich kompletter Unsinn, weil letztendlich zählte noch etwas mehr als dieses Nationaltrikot. Und das war einfach das Geld, das man im Ausland verdienen konnte. Und das war ja schon immens, auch im Falle von Netzer, damals von Madrid. Das war ja schon immens.
Das war denen auch gar nicht so wichtig. Es gab ja welche, die auch Kaugummi gekaut haben, während die Nationalhymne gespielt wurde.
Ja, man ist ja manchmal so ein bisschen erstaunt darüber, wie wir heute dann über Nationalmannschaft diskutieren und was dort erlaubt ist. Und ein damals 20- oder 21-jähriger Paul Breitner sagt, nach dem dritten oder vierten Länderspiel können wir nicht auf die Nationalhymne verzichten. Die stört mir in der Konzentration. Man überlege sich, als würde heute ein Musiala sagen. Oder Ex-Kapitän Ilkay Gündogan würde in einen Prämienstreit mit dem DFB treten und ankündigen vor der EM im eigenen Lande. Kann sein, dass wir nicht antreten, wenn die Prämie nicht stimmt, weil wir haben gehört, die Italiener kriegen das und die Holländer kriegen das. Und das war eine sehr im positiven Sinne, sag ich mal, unpatriotische und modernisierende Fraktion damals unter den Fußballern. Für die, die dieser 54er-Geist, wir spielen fürs Vaterland, irgendwie nicht zählte und einfach gesagt haben, wir spielen für uns und wir spielen fürs Geld.
Beckenbauer hat sich auch daran gestört, an diesem Mannschaftskreis da in der Kabine. Ja, was war das noch für ein Ritual? Das
war sein erstes Spiel in Stockholm. Und wenn dann eben die 11 Freunde dann eingeschworen wurden mit diesen Ritualen aus der Fritz-Walter-Zeit, konnte gar nichts anfangen. Aber ich habe das selber so gespürt, als jemand, der 56 geboren ist und 66 Borussia Dortmund-Fan wurde, dass diese Einführung der Bundesliga 63 so ein Bruch war, auch kultureller Bruch, dass mich diese 54er-Geschichte überhaupt nicht interessiert hat. Ich konnte diese Bücher bei Fritz Walter und Co., ich konnte die nicht ertragen, von der ganzen Diktion schon nicht ertragen. Mhm. Und 74 manifestiert sich das dann eben halt. Da brechen die modernen Zeiten, nehmen wir es mal ruhig so, im deutschen Fußball an.
Erstaunlich ist, die Länder, die sich der Migration widersetzt haben, die hatten in der Tendenz auch schlechteren Fußball. Und umgekehrt auch, wer schlechteren Fußball hatte, machte dicht nach außen. Das haben alle irgendwann mal erlebt, diesen Effekt. Ja. Die Italiener, glaube ich, auch, dass sie auch mal dicht gemacht haben.
Die dicht gemacht haben, richtig.
Und in Deutschland war es dann Bertie Vogts, der nach seiner erfolglosen Zeit oder während seiner erfolglosen Zeit als Bundestrainer sagte, dass zu viele Ausländer in den oberen Ligen drin wären und dass es eine Ausländerschwemme gäbe. Sind das dann so die Ausflüchte, die dann sofort aufs Trapez kommen?
Ich meine, was nicht zu bestreiten ist, dass sich damals die Vereine auch sehr um preiswerte Ausländer sein, nenn es mal so, bemüht haben, die eine hohe fußballische Qualität mitbrachten, mal weniger Geld verlangten als das deutsche Eigengewächs. Man kann ja damit unterschiedlich umgehen. Das ist in England ja auch der Fall gewesen. Und trotzdem gab es diese Generation Beckham und Co. Und die haben in England, ist es so gewesen, dass sie gerade von der Migration, von der Verpflichtung ausländischer Spieler, aber auch Trainer extrem gelernt haben.
Also da Wettbewerb belebt das Geschäft.
Ja, und andere Trainingsmethoden. Es gibt mal das Beispiel auch von Eric Cantona, dem Franzosen bei Manchester United, der als die englischen Spieler und schottischen Spieler und irischen Spieler ab in den Pub zogen am Training, machte der weiter auf dem Platz. Und dann haben sich Leute wie Beckham dem angeschlossen, auch noch extra Schichten eingelegt. Die Ausländer haben im englischen Fußball einen Professionalitätsschub bewirkt damals. Ne? Also gerade wenn, was Italiener anbelangt oder auch Niederländer anbelangt, die hatten ein ganz anderes Verhältnis dazu, was heißt Fußballprofi. Und das hat dem englischen Fußball damals sehr geholfen auch. Also auch der Nationalmannschaft geholfen, obwohl ja die Zahl der Engländer sich in den Teams dann immer mehr verringerte. Also man kann da so oder so mit umgehen mit der ganzen Geschichte. Und in Deutschland ist dann ja noch lange Zeit so gewesen, dass man auch die hier geborenen, also hier schon geborenen Akteure mit einem türkischen Migrationshintergrund, dass man deren Talent verschmähte, weil man gesagt hat, also speziell auch was die Nationalmannschaft anbelangt, weil man gesagt hat, naja gut, die Vereine, die sind jetzt so, aber die Nationalmannschaft, bitteschön, die hat germanisch zu bleiben.
Ich habe den Eindruck, sagen Sie, ob es ja stimmt, dass beim Vereinsfußball es heute ziemlich piepegal ist, wo jemand herkommt. Hauptsache, er spielt gut. Und dass also diese Frage deutscher Pass, nicht deutscher Pass, da keine Rolle mehr spielt oder fast keine Rolle. Sehen Sie das auch so?
Das ist so. Also die Vereine sind da sicherlich weltoffener und auch die Fenstervereine sind weltoffener als die der Nationalmannschaft. In 1980ern kann ich mich erinnern, war es ja so, dass die Nationalmannschaft bei Menschen da mehr aus dem linken alternativen Milieu verpönt war. Und galt als konservativ, das war auch die Zeit, wo Helmut Kohl ja die Nationalmannschaft heftig umgarnte. Und das war ja was Neues, auch weil die deutsche Politik sich eigentlich sehr lange auch aufgrund der Instrumentalisierung des Sports und des Fußballs in der NS-Zeit ferngehalten hat vom Spiel und immer diese Politisierung versucht hat zu vermeiden. Und das hat sich unter Helmut Kohl verändert und da haben sich schon so, sagen wir, intellektuellere Milieus, progressivere Milieus abgewandt. Und heute haben wir eine umgekehrte Situation. Ich beobachte das seit der WM 2014.
Als Deutschland Weltmeister wurde?
Weltmeister wurde. Wenn man mal so die Begeisterung für die deutsche Nationalmannschaft misst, dann 1954 war groß, Bütos, also heimliche Gründungsdatum der Bundesrepublik Deutschland. 1990 war sie groß, auch Wiedervereinigung. 1974 nicht so ganz, obwohl es eine überragende Mannschaft war, auch mit hoher Nachhaltigkeit, wenn man sich die Figuren drin anguckt, Hoeneß, Beckenbauer etc. Aber da war dieser Prämienstreit, das passt nicht irgendwie so zu fürs Vaterland spielen und diese Dinge. 2014 dann, ja, viele mit Migrationshintergrund, nicht so eine richtig deutsche Nationalmannschaft.
Sagen Sie nochmal, da war Özil?
Ja, Özil war dabei, Boateng war dabei, der ein überragendes Finale ja geliefert hat. Im Finale waren drei mit Migrationshintergrund. Aber man bekam so mit, man las das auch in rechten Postillen, wo er eben sich darüber mokiert, das ist keine richtige deutsche Nationalmannschaft mehr. Ich glaube, was wir da registrieren ist, die Welt hat sich geändert, man hat sich globalisiert, Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft und so weiter. Aber die Nationalmannschaft, die soll noch das Alte symbolisieren.
Antonio Rüdiger sollte angeblich da ein islamistisches Zeichen gesetzt haben.
Das fand ich ganz interessant mit Antonio Rüdiger, weil ich glaube, man hat so ein bisschen gehofft auf diese Özil-Gündogan-Debatte. Die Strategie ist ja die, ich thematisiere das, die ganze Geschichte. Es bringt Unruhe in so eine Mannschaft rein. Die Mannschaft versagt und dann kann ich sagen, seht ihr, die multikulturelle Gesellschaft, auch im Fußball hat die versagt. Die funktioniert einfach nicht. Und was natürlich auf der anderen Seite bei liberalen Kräften etc. dann zu einer neuen Sympathie mit der Nationalmannschaft, ein neues Mitfieber mit der Nationalmannschaft führt, dass man sagt, hoffentlich spielen sie gut, hoffentlich spielt Gündogan gut, und weil ansonsten haben wir diese rassistischen Hates wieder und man erzählt uns, guck, das geht nicht mit den Migranten.
Ich glaube, der Costa, der hat mal gesagt, ich muss immer besser spielen, wegen meiner Hautfarbe.
Ja, der hat es ja nun ganz schwer gehabt, als, glaube ich, auch nur drei Länderspiele gemacht, Erwin Costa.
Hatte eine dunkle Hautfarbe.
Dunkle Hautfarbe hatte, kommt aus Münster, dunkle Hautfarbe, glaube, Vater war auch ein GI. Und der hat den Rassismus in brutalster Form damals noch zu spüren bekommen. Vor allem damals gab es ja, anders als das heute der Fall ist, keine Gegenwehr. So Etikette wie schwarze Perle, schwarzer Bomber etc. war damals ja völlig normal. Also wo wir heute ein bisschen schon ins Nachdenken geraten. Aber damals war das ja absolut normal, solche Geschichten. Ne? Und ich habe ihn ja auch erlebt als Spieler, als er bei Borussia Dortmund war, wie er die Reaktion bei den Fans war. Die haben ihn in einer gewissen Weise haben sie natürlich geliebt, aber er blieb immer der Schwarze eben halt.
Warum schreiben Sie eine andere Geschichte der Nationalmannschaft? Ist das eine politische Geschichte?
Ja, richtig, es ist eine politische Geschichte und sicherlich auch motiviert durch die Diskussion, die wir heute um Nationalmannschaft haben, wo eben, sagen wir mal, die AfD-Wähler und andere eben sagen, das ist die Mannschaft vom Bundland, das ist keine deutsche Nationalmannschaft etc. Und gleichzeitig immer gesagt wird, die Nationalmannschaft ist das letzte Lagerfeuer der Nation und repräsentiert die Nation und ist die Mannschaft der Nation und so weiter und so fort. Und da sind wir so ein bisschen in die Geschichte gegangen, haben festgestellt, dass diese Nationalmannschaft immer ein auch politisches Thema war. Auch dann, wenn man so getan hat, als, naja, wir versuchen das voneinander zu trennen, ist es nicht so gewesen.
Das fängt ja schon damit an, wer ist denn überhaupt Deutscher? Das heißt, das Staatsbürgerrecht ist ja auch entscheidend. Da hängt ja die Politik auch mit dem Fußball zusammen, weil wenn ich als türkischer Migrant keine deutsche Staatsbürgerschaft habe, könnte ich auch in der Nationalmannschaft nicht mitspielen, oder?
Exakt, so ist es. Der Schocker war dann ja so die WM 1998, wo Frankreich mit einer sehr multikulturellen Truppe triumphierte. Und da hat man dann gemerkt, naja, so wie wir es bis jetzt gehandhabt haben in der Nationalmannschaft, das geht nicht. Das lief dann ja parallel zu einer Reform des Staatsbürgerrechts damals.
Das heißt, man musste jetzt nicht mal deutscher Abstammung unbedingt sein, sondern es galt das Wohnortprinzip.
Die doppelte Staatsbürgerschaft, den musste mich dann irgendwann entscheiden. Und im Fußball war es dann so, ja, dass man konnte bis zur U21, also den Nachwuchsmannschaften, konnte man ja dann auch in einer doppelten Staatsbürgerschaft spielen, bloß irgendwann musste man sich dann entscheiden, für welche Nationalmannschaft man dann eintritt. Das ist beim Falle Özil ziemlich bemerkenswert, weil als Özil dann optiert hat für die deutsche Staatsbürgerschaft, für die deutsche Nationalmannschaft, wurde er zum Hassobjekt bei den türkischen Fans in dem Moment.
Gegen die Türkei
in Berlin ja gespielt hat, 13-0, wo Frau Merkel dann noch die Kabine aufsuchte nachher, um zu zeigen, ist unser Mesut und nicht euer. Aber auch, ich sehe es durchaus positiv, damit eigentlich demonstrieren wollte, sorry, das ist ein deutscher Nationalspieler hier, mit dem wir zu tun haben. Und hört mal auf, ihn irgendwie nur als Türken da zu stigmatisieren.
Er wurde dann das Gesicht der Niederlage bei der WM
2018.
Ja.
Es gab ja diese Fotosession da mit Herrn Erdogan. Und ich fand damals die Kritik an Mesut Özil, meine, seine Weiterentwicklung, müssen wir drüber reden, also ist furchtbar. Hat aber vielleicht auch der Rassismus dann hierzulande ein bisschen zu beigetragen.
Also er hat dann irgendwann für Erdogan einen Wahlkampf gemacht, hat sich das
islamistisch auch, der
Grauen Wölfe auf die Brust tätowieren lassen.
Alles, sagen wir, was unser eins ablehnt da. Aber es war insofern ein bisschen bigott, die Geschichte, aus zwei Gründen. Das eine Grund ist der, dass es, glaube ich, sehr schwierig ist, heute in einer Welt, wo die Autokraten sich mal mehr des Fußballs wieder bemächtigen, eine Karriere zu absolvieren, wo man nicht irgendwo mal auf einem Foto mit einem Autokraten steht. Und das andere war, dass Herr Matthäus als deutscher Ehrenspielführer konnte sich mit Putin fotografieren lassen, hat an einem sehr fragwürdigen...
Mit Kadyrov hat er auch
Kadyrov,
mal...
Kadyrov, ne, Benefitspiel mit Kadyrov gemacht, eine ganz peinliche Angelegenheit damals, dieses Spiel mit Kadyrov, der noch sogar mitgewirkt hat. Dann hieß es immer, das ist Fußball, das hat mit Politik nichts zu tun. Und bei Gündogan und bei Özil wurde das eben komplett anders gesehen. Und wobei Özil immer schon Hassobjekt war eines Teils der deutschen Fans. Also es gab rassistische Schmähungen schon Jahre vor diesem Vorfall gegen ihn. Also man musste da sehr genau differenzieren zwischen einer völlig berechtigten Kritik daran, dass jemand sich da willentlich oder unwillentlich in den Dienst eines Autokraten stellt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wo werden dann Grenzen der Kritikgrenzen zum Rassismus überschritten? Und das war im Falle von Özil, würde ich sagen, das war da auf jeden Fall gegeben.
Gündogan ist ja rausgekommen.
Ich meine, Herr Gündogan immer richtig gesagt, ich habe nun mal einfach auch einen türkischen Background. Damals der Bundespräsident, das ganz richtig gesagt hat, Heimat gibt es auch im Plural.
Fußballplätze sind das Orte der Demokratie oder des Chauvinismus in der Tendenz?
Ja, Fußball ist so eine Janusköpfe-Angelegenheit, die sich in der eine wie die andere Richtung instrumentalisieren lässt. Es gibt hässliche Seiten, also kann für nationalistische Kampagnen mobilisiert werden und auch offensichtlich für rassistische auch. Aber Fußball kann auch verbinden. Und manchmal denke ich, dass der Fußball auch weiter ist als unsere Gesellschaft. Gerade wenn ich mal die Fußballmannschaft nehme. So eine Fußballmannschaft ist ja eine unfassbar heterogene Angelegenheit. Also ich habe da einen 18-Jährigen drin und einen 34-Jährigen drin. Ich habe Leute mit unterschiedlichen ethnischen, sozialen, religiösen Background drin. Ich habe Dummes und Schlaues drin, also auch da unterschiedliches Bildungsniveau drin. Und die sind alle auch noch Rivalen. Die rivalisieren ja auch noch um ihren Platz auf dem Feld. Und trotzdem funktioniert das alles irgendwie miteinander.
Sie müssen ja auch miteinander funktionieren, sonst geht es ja dann doch nicht.
Genau, aber die Einsicht ist eben da und die ist in der Gesellschaft vielleicht nicht mehr so da. Und ich fand auch, dass der DFB eigentlich in den letzten Jahren da durchaus kluge und gute Kampagnen auch gestartet hat.
Diese Respektkampagnen, meinen Sie?
Ja, und gegen Rassismus und Homophobie etc. Und wo dem DFB in 80er Jahren, auch in 90er Jahren sicherlich nie zugetraut hätte. Andererseits dürfen wir natürlich nicht verhehlen, der DFB hat 7 Millionen Mitglieder. Und natürlich haben wir auch Rechte in den Vereinen, auf dem Spielfeld, in Funktionärsposten und nicht nur im Osten. Das lässt sich gar nicht vermeiden bei einem Spiel, das ein Volkssport ist. Insofern findet auch nicht jede DFB-Kampagne um ihren Weg an die Basis. An der Spitze, sag ich mal, ist es in Ordnung, was da passiert. Aber an der Basis hört man eben auch andere Sachen.
Gehen Sie selbst ins Stadion?
Ja, ich gehe selber ins Stadion, ja.
Und machen Sie da auch den Mund auf, wenn irgendwas Rassistisches kommt?
Das mache ich auch, habe ich schon in den 70er Jahren gemacht. Und die Reaktion in den 70er Jahren war eine andere als heute, wobei das ja wieder so ein bisschen kippt. In den 70er Jahren war das dann so, in Dortmund gab es Sprüche gegen Türken, war zwar kein Türke im Stadion, auch im Spielfeld nicht. Und dann gerufen wurde Türken raus, obwohl kein Türke da war, oder Schiedsrichter Jude. Das war normal, sag ich mal. Und ich fand ganz bemerkenswert in Münster, das war glaube ich 2020, wo Münster gegen Würzburg das Spiel und ein schwarzer Spieler von Würzburg wird von der Haupttribüne von einem Mann rassistisch beleidigt und das Stadion skandiert geschlossen Nazis raus. Das war in den 70er Jahren, auch 80er Jahren sicherlich noch völlig undenkbar, so eine Reaktion. Die gibt es heute. Es gibt also eine Gegenbewegung, aber ich mache mir auch nichts vor. Der Rassismus ist schon lauter geworden in den letzten Jahren auch im Stadion. Denken wir nur an die U17-Nationalmannschaft, die Europameister wurde und wo die schwarzen Spieler sich dann nachher rassistische Schmähungen über sich ergehen lassen mussten. Er ist im Fußball präsent, im Fußball ist das Gute wie das Schlechte präsent.
Da ist man auch als Fan gefordert.
Da ist man als Fan gefordert. Wir haben glücklicherweise heute, darum beneiden uns auch manche andere Länder, eine kritische Fanbewegung. Ich will nicht sagen, dass sie repräsentativ ist für alle Fans, die im Stadion sind, aber das begann so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Damals, Ausgangspunkt war vor allem St. Pauli. Das hing auch damit zusammen, dass neue Milieus sich jetzt dem Fußball näherten, eben auch kritische Milieus, die das Spiel entdeckten, dass sich dann antirassistische Faninitiativen gründeten und man halt dem Rassismus die Stirn bot in den Stadien. Und wie gesagt, in den 70er, 80er Jahren habe ich das nicht erlebt. Da war das eher ein Ort, wo man mit etwas mulmigem Gefühl hinging und auch wieder wegging.
Entscheidend ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Rängen.
Richtig, so ist es.
Genau. Vielen Dank, Herr Schulze-Marmeling.
Bitteschön.
Was war, was wird? Der History-Cast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 4. Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte. Folge 2. Fußball mit Vielfalt. Migration im Sport. Heiner Wember im Gespräch mit Dietrich Schulze-Marmeling. Eine Kooperation mit der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte.
Wenn Sie sich mit dem Thema dieser Historycast-Folge noch weiter auseinandersetzen wollen, hören Sie doch mal beim WDR Zeitzeichen rein. Dort finden Sie eine Reihe von spannenden Sendungen zu ähnlichen Themen. Die Links dazu haben wir in den Begleittext zu dieser Folge gestellt.